soll liebe Grüße von Peter bestellen. Kann leider heute nicht hier sein. Wir hätten ihm so gerne den alten Schlager von Udo Jürgens gesungen. Ne? Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Also, das stimmt, ne? Okay, gut. Ja, lass uns einfach zusammen beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier mitten unter uns bist und dass du uns siehst. Ganz offen ist unser Leben wie ein Buch vor dir, Jesus. Und du weißt, was noch kommen wird, Herr. Und wir sind da oft unsicher und wissen es nicht. Und wir bitten dich, dass du uns zur Ruhe bringst jetzt hier heute Morgen in deinem Wort, durch deinen Geist, dass du unsere Herzen erfüllst und dass du uns die Augen unseres Herzens öffnest für das, was du uns zu sagen hast heute. Wir bitten dich auch um Segen für Peter, dass du ihn segnest, dass du ihn stärkst, ermutigst, dass du ihn zur Ruhe bringst auch über die Situation. Wir bitten dich, dass du einfach da jetzt auch aufzeigst, wie es weitergehen soll, wie er nach Hause kommen kann. Wir bitten dich, dass du das in deine Hand nimmst und ihn leitest, die ganze Familie Will segnest. Danke, dass du ja jetzt hier bist, dass du zu uns sprechen möchtest, Herr. Amen. Ja, liebe Geschwister, dann schlagen wir auf. Offenbarung 19. Upsala. Ich werde hier irgendwie gedoppelt, glaube ich, ne? Von zwei Seiten, oder? Geht das hier? Das geht auch? Oh, Dauer. Offenbarung 19. Vers 11 geht es los. Da steht: Und ich sah den Himmel geöffnet. Und wir haben gerade zuvor gelesen von der Hochzeit des Lammes, vom Hochzeitsmahl des Lammes. Der Himmel öffnet sich hier. Das ist eine Situation, wie wir sie schon etwas vergleichbar irgendwo weiter vorne hatten in der Offenbarung. Und zwar springen wir da mal hin. Offenbarung 4. Müsst ihr gleich blättern hier wieder. Offenbarung 4. Vers 1, da steht: Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Hier wird eine Tür geöffnet im Himmel. Und Johannes wird gesagt, komm rauf. Diese Tür ist eigentlich verschlossen. Der Himmel ist verschlossen. Und wir haben in der Schule haben wir uns befasst mit mit der Sündenfallgeschichte. Und am Ende der Sündenfallgeschichte steht das so schön da, dass da dass die Menschen aus dem Garten Eden, aus der engen, unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott hinausgetrieben wurden, aufgrund ihrer Sünde. Wir haben das dann schön mit so Standbildern nachgemacht und uns, um das so diesen ganzen Vorgang, diese ganze Geschichte uns zu vergegenwärtigen. Und eine Gruppe hat dann dieses Schlussbild so dargestellt, die hat dann auch diesen Engel, diesen Cheruben dargestellt, wie er da so steht. Und das war so ein schönes Bild, der stand dann so da, so richtig so. So stand er dann da, mit dem flammenden Schwert in der Hand so. Und guckte dann auch so, irgendwie so. Fand ich sehr gelungen. Der Garten Eden ist unzugänglich für den Menschen. Die Gemeinschaft mit Gott, die unmittelbare Gemeinschaft ist unzugänglich. Und das, was passiert ist, ist, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung uns einen Weg gebahnt hat. Das Bild im Alten Testament ist dann der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten. Dieser fette, schwere, das ist ein riesen, fetter, schwerer Vorhang gewesen. Einen, den du nicht mal so eben so husch zur Seite und dann gehst du so durch. Nee, da musst du richtig so, also da musst du richtig rangehen, um da reinzukommen. Na? Und der hohe Priester durfte auch nur einmal im Jahr mit dem Versöhnungsopfer durfte er hineingehen. Und dieser Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zu Gott ist frei. Und doch sind wir noch nicht im Himmel. Und doch sind wir noch nicht in der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Auch wenn sein Geist da ist, wenn er in uns lebt, wenn wir etwas von dieser innigen Gemeinschaft mit Gott jetzt schon erleben, schmecken dürfen, so fehlt uns doch noch was. Paulus sagt es im Römerbrief, wir sind auf Hoffnung hin erlöst. Wir warten noch. Wir warten auf das, was noch kommen wird. Wir warten darauf, dass die Tür im Himmel sich endlich öffnet und wir in dieser unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott sein können, wo nichts mehr stört, wo nichts mehr entgegensteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, ja, es ist schön, mit Gott zusammen zu sein, aber in mir, an mir, in meinem Fleisch, Körper, Seele, da ist noch so viel, was oft das so schwer macht in der Gemeinschaft mit Gott. Auch in der Gemeinschaft miteinander. Da hindert noch so vieles. Das ist so mühsam oft, in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Und das wird hier, das ist dann vorbei, da ist die Tür geöffnet und Gott sagt, komm herauf. Das sagt er zu seiner Gemeinde. Das ist die Entrückung, auf die wir warten. Das ist der Zeitpunkt, wo das Ende nahe sein wird, wo dann die 7 Jahre kommen, wo die Bedrängnis kommt, wo der Zorn Gottes ausgegossen wird über diese Erde. Und wir warten darauf, in diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Und das ist also dieses eine Mal, wo der Himmel sich öffnet, aber es ist nur eine Tür. Jesus sagt, schmal ist der Weg, der in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit, in die Gemeinschaft mit Gott führt. Eng ist die Pforte. Das ist so dieses Bild von der Tür. Da ist so eine Tür, die sich öffnet. Und da geht die Gemeinde hindurch, durch diese enge Tür. Und jetzt aber in Kapitel 19 ist der Himmel offen und es passiert etwas ganz anderes. Das werden wir dann sehen. Aber jetzt, ich möchte gerne noch einmal kurz da verweilen, weil das so schön ist, so herrlich und weil es sich auf das bezieht, was wir letztes Mal gelesen haben, das Hochzeitsmahl des Lammes, diese unmittelbare Gemeinschaft. Und Paulus spricht darüber. Lass uns das mal lesen im 1. Thessalonicher. Und so wie Paulus das hier schreibt, so denke ich, ist es wichtig, dass wir darüber reden, dass wir das nicht irgendwo ins letzte Eckchen reinstellen und sagen, ja, da ist auch noch, irgendwann kommt Jesus auch wieder so. Ne? Und irgendwann sind wir dann mit ihm gemeint, ja, irgendwann passiert das. Ne? Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf die wichtigen Dinge des alltäglichen Lebens uns damit beschäftigen. Das ist erstmal wichtig. Nein, Paulus sagt das ganz anders hier. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Die Gesellschaft heute möchte nicht über den Tod sprechen, deswegen wird dieses Thema an den Rand gedrängt. Und wenn dann tatsächlich Todesfälle passieren, dann versucht man so schnell wie möglich wieder zur Tagesordnung überzugehen. Weil man möglichst überdecken möchte, dass man eigentlich keine Hoffnung hat, was den Tod angeht. Und ich habe das selbst erlebt in einem atheistischen Zusammenhang, wenn du dann zu einer Beerdigung gehst, dann wird teilweise auch geheuchelt. Dann werden sich Dinge ausgedacht, die keiner glaubt. Die aber sich ausgedacht werden, um irgendwie Trost zu spenden, um irgendwie, damit die Kinder das nicht so schlimm empfinden und so. Aber es ist so düster, weil da keine Hoffnung ist, weil da keine Sicht dafür ist, was passiert danach, weil da keine Sicht dafür ist, was wird kommen. Und Paulus sagt das hier ganz klar, die Menschen haben keine Hoffnung, was den Tod angeht. Da brauchen wir nicht drum rumzureden. Aber ihr sollt nicht betrübt sein. Ihr sollt euch erinnern, ihr sollt euch klar machen, was für eine Hoffnung haben wir denn? Worauf bauen wir unser Leben? Wir können ganz entspannt und ganz in Ruhe bei allem, was der Tod auch an Schwere mit sich bringt, das Sterben an Schwere mit sich bringt, unser eigenes oder auch das lieber Menschen um uns herum, alles, was es an Schwere mitbringt, trotzdem können wir uns erinnern an die Hoffnung, die wir haben, die darüber hinausgeht. Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also das ist etwas, was wir mitnehmen sollen in unsere Gespräche hinein. Ja, da sollen wir uns mit ermutigen gegenseitig. Jesus kommt, er wird uns zu sich ziehen. Wir werden in ewiger Gemeinschaft mit ihm sein. Und alle, die gestorben sind, sie werden mit ihm dabei sein. Diejenigen, die auf Jesus ihr Leben gesetzt, ihr Vertrauen gesetzt haben. Und das ist genau dieser Moment, den Johannes beschreibt. Johannes spricht auch von der Stimme, die wie eine Posaune schallt, eine laute Stimme, die ruft, komm herauf, diese Tür, die sich da öffnet. Und es ist die Gemeinde, die Jesus entgegengezogen wird in der Entrückung. Es ist nicht der Moment, den wir jetzt gleich betrachten werden, in Kapitel 19, wo der Himmel geöffnet ist. Es ist hier etwas anderes, was hier gemeint ist. Hier ist der Moment gemeint, wo wir zu Jesus hingezogen werden. Und das ist das Herrliche, dieser wunderbare Abschluss. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist so, begeistert mich. Da fehlen mir die Worte. Wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Gut. Das ist also die Entrückung der Gemeinde. Und jetzt kommen wir in Offenbarung 19, Vers 11, zu dem, was an vielen Stellen gemeint ist, wenn davon gesprochen wird, dass Jesus auf die Erde wiederkommt. Das ist das, was die sichtbare Wiederkunft Christi auf Erden. Das ist das, was im Glaubensbekenntnis, apostolischen Glaubensbekenntnis, alle Christen dieser Erde bekennen, ob sie es nun glauben oder nicht. Wenn sie das Glaubensbekenntnis sprechen, dann sagen sie, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das wird da über Jesus ausgesagt. Das ist also nicht irgendein komischer Sonderglaube irgendeiner komischen kleinen Sekte, sondern das ist der Glaube der Christenheit. Dass dieser Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist und der zu Rechten Gottes sitzt, dass er wiederkommt, sichtbar wiederkommt und Gericht üben wird, Richter sein wird auf dieser Erde. Wir haben das heutzutage sehr stark in den Hintergrund gerückt, weil wir damit schwer klarkommen. Mit dem Gedanken, Gott ist der Richter. Jesus ist der Richter. Wir wollen Jesus gerne so haben, wie der Kinderglaube sagt. Na, das ist der liebe Gott, der irgendwo oben auf der Wolke sitzt mit seinem Rauschebart, ne, und freundlich herabblickt. Ne, und sehe man kommen kann und der so lieb und nett ist. Ne? Gott ist gut. Das ist aber was ganz anderes. Das ist nicht dieser nette Großpapa, so der seinem Enkel so verwöhnt und hier und da so, ne, immer was zusteckt, Süßigkeiten, Geld und so weiter. Ne? Ja, Gott ist gut. Er beschenkt uns, ja, klar, natürlich. Aber er ist nicht so ein, irgendwie so ein oller Großpapa, der irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriegt. Nein, er ist auch der mächtige, heilige, gerechte Gott und das bleibt er. Und da kommen wir nicht raus. Wir wollen ihn gerne abschaffen, damit wir unser Ding so machen können. Na, dem ollen Großpapa, den kann man auf der Nase rumtanzen. Na, dem kann man was vormachen. Den kann man ein bisschen ausnutzen für seine Zwecke. Aber so ist Gott nicht. Und er ist deswegen auch nicht so, weil es uns nicht gut tut, so zu leben. Wir machen unser Leben selbst kaputt, weil wir nicht den Überblick haben. Wir haben nämlich nicht den Durchblick. Wir denken, wir haben alles im Griff. Wir machen's, wir kriegen's hin. Aber in Wirklichkeit, wenn wir die Dinge in die Hand nehmen, wenn wir so unser Ding drehen und versuchen, alles so hinzudeichseln, dass wir so einen guten Weg durch das Leben so haben, uns zerrinnt alles durch den Fingern. Wir kriegen's nicht gebacken. Also, Jesus kommt wieder als Richter. Und das ist fundamentaler Bestandteil unseres Glaubens, des christlichen Glaubens, des Glaubens an Jesus Christus. Das ist das, was Jesus zum Beispiel, wenn ihr euch das notieren wollt, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, Matthäus 16, Vers 27 oder 24, Vers 30, sagt er selber, spricht er selber davon, von der Wiederkunft, von seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Gut, dann lesen wir jetzt mal Vers 11 von Kapitel 19 Offenbarung. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das, was Johannes jetzt hier sieht, aus dem geöffneten Himmel, kommt Jesus sichtbar wieder. Er beschreibt ihn hier ganz ausführlich. Und er sieht aber auch, dass Jesus nicht alleine kommt, sondern mit ihm eine große Schar. Und sie reiten alle auf weißen Pferden. Ha, Elfi freut sich. Im Himmel gibt's Pferdchen.
Ich habe schon gesagt,
Laien dabei. Ja, genau. Also, weiße Pferdchen. Das ist das Erste. Er sitzt auf einem weißen Pferd. Weiß ist hier als Farbe symbolisch gemeint und stellt uns vor Augen die Reinheit, Gerechtigkeit seines Handelns. Und das ist ein Pferd, es ist ein Reittier damals gewesen zum Kampf. Pferde waren nicht irgendwie so, ne, irgendwie, dass man da so nette Sachen mitgemacht hat, irgendwie Springreiten oder irgendwie einfach nur durchs Feld galoppieren oder so, ne, so ein bisschen ausreiten oder so. Fortbewegungsmittel auch nicht unbedingt, irgendwie Kutschen oder so mit Pferden, das gab es da eigentlich nicht. Die wurden verwendet für entweder Kämpfer, die darauf reiteten, oder eben als Zugtiere für Kampfwagen, die im Kampfgetümmel dann eben letztendlich starke Tiere, die schnell waren und mit denen man kämpfen konnte. Und so ist das hier, dass Jesus auf dem weißen Pferd geritten kommt. Das ist Zeichen des Kampfes, den er führt. Es ist nicht der Esel, mit dem er nach Jerusalem hineinreitet. Es ist ein Pferd. Seine Mission, sein Auftrag ist etwas anders als damals in Jerusalem. Und das Pferd ist weiß, dieses Kampfross, ja, das wird dann auch später gesagt, er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Das heißt, dieser Kampf, den er führen wird, das ist ein reiner, ein gerechter Kampf. Und ja, das ist letztendlich das, was wir schwer verstehen können. Also in unserer Zeit werden viele Kriege geführt. Und es wird gerichtet. Wir haben Richter in unseren Ländern, die eingesetzt sind, um Gerechtigkeit herzustellen. Und trotzdem erleben wir immer wieder, dass in diesen Dingen Ungerechtigkeiten passieren. Richter entscheiden ungerecht, weil sie nicht die wirklichen Hintergründe erkennen, durchleuchten können. Viele Fehlurteile geschehen, ohne dass man davon groß was mitbekommt. Ja, und was mit gerechtem Krieg ist, das wissen wir auch alle. Man versucht natürlich, unsere Nation, wenn wir jetzt über uns nachdenken, wir meinen natürlich immer, wir machen es eigentlich ganz gut. Ne? Wir sind ja, ne? Wir haben ja eine Justiz, die ganz gut ist, relativ wenig korrupt und unparteiisch und gut geschult und ne? Und trotzdem passiert da noch so viel, was daneben ist. Und auf der anderen Seite auch unsere Kriege. Wir sagen, ja, wir setzen unsere Bundeswehr nur für gute Zwecke ein und es ist nur Hilfe und es ist ja notwendig, dass wir in Afghanistan da jetzt das Land mit aufbauen. Ja, und wir sehen, was dabei rumkommt. Wir schlittern mehr und mehr in einen Krieg hinein. Und ich kann euch versprechen, die Bundeswehr wird sich nicht immer gerecht und gut verhalten in diesem Krieg. Hat sie ja schon nicht. Und das wird auch weiter so kommen. Und das liegt natürlich an uns Menschen. Und dafür schlagen wir mal Jakobus 4, Vers 1 bis 3 auf. Da spricht Jakobus vom Krieg. Vom Krieg ist im Neuen Testament ziemlich wenig die Rede. Es war auch gerade eine Zeit im Römischen Reich, wo nicht so viel Krieg geführt wurde. Jedenfalls nicht so viel wie in Zeiten davor. Es wurde auch Krieg geführt, aber rund um Israel war es in Anführungsstrichen relativ ruhig. Unterschwellig war natürlich sehr viel Spannung da. Jakobus sagt in Kapitel 4, Vers 1 bis 3, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus ist hier ganz nüchtern und sagt, das, was wir auf Erden hier für Streit und Krieg haben, für Rechtsstreitigkeiten mit unserem Nachbarn, mit Auseinandersetzungen auf dem Arbeitsplatz, mit Auseinandersetzungen in der Familie, in der Ehe, Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern. Klar, auch da, wo wir als Kinder Gottes, als Gemeinde Gottes uns ausrichten auf den Willen Gottes und versuchen wollen, unseren Auftrag, den wir ja haben als Eltern, als Menschen mit Verantwortung in diesem Land, in dieser Welt, versuchen wir unseren, ja, diesen Pflichten zu genügen. Und dennoch gilt das, was Jakobus hier sagt. All dieser Streit, all diese Auseinandersetzung, all der Krieg, da steckt oft immer wieder im Kern letztendlich unser Egoismus dahinter. Das ist das, dass wir für uns
in diesen Auseinandersetzungen, in denen wir stehen, immer wieder uns angegriffen sehen und uns verteidigen wollen oder dass uns etwas fehlt und dass wir uns etwas an uns reißen wollen. Wir sind selbstsüchtig in unserem Streiten, in unserem Kämpfen, in unseren Kriegen. Und das führt dazu, dass diese Kriege, dass diese Streitereien ungerecht werden, dass wir ungerecht sind in diesen Streitereien. Und wir, egal was wir, wenn wir auf Streitereien, auf Ungerechtigkeiten sehen, der Punkt ist immer, ich muss sehen, wenn Streit und Kampf da ist, wenn Krieg, wenn Auseinandersetzung da ist. Ich weiß es von mir selber. Man ist so blind auf dem eigenen Auge. Man sieht selbst nicht, was ist mein Teil eigentlich dazu bei? Wo habe ich gefehlt? Wo bringe ich hier eigentlich die Ungerechtigkeit hinein? Das wollen wir nicht sehen. Das wollen wir wegdiskutieren. Nein, das liegt daran, weil. Und dann ist der andere immer wieder schuld. Das ist unser System. Das ist in dem, wo wir drinstecken. Und das ist ungerecht. Wir sind ungerecht in unserem Streiten, in unserem Kämpfen. Und wir kommen nicht heraus aus diesen Kriegen, aus diesen Streitereien, als Kinder Gottes auch nicht, nur wenn wir anfangen, das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Er hat gesagt, wenn du meinst, du musst den Splitter deines Bruders aus dem Auge ziehen, dann zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Du musst erstmal dich mit deinem Teil beschäftigen, bevor du irgendwie anfängst, an dem anderen rumzumosern oder irgendwie dem die Schuld zu schieben. Du musst bei dir selber gucken, du bist derjenige, der in diesen Streit, in diese Auseinandersetzung, in diesen Krieg Ungerechtigkeit hineinbringt. Und du musst mit dieser Ungerechtigkeit, musst du richtig umgehen, du musst sie ins Licht bringen, du musst sie bekennen, dann sonst wird sie nicht weg, sonst wird sie nicht weichen, sonst wird es nicht zur Klärung kommen. Und das ist das grundsätzlich das Prinzip, was ich immer wieder sehe, wenn Menschen miteinander streiten, ich sehe es an mir selber auch, wenn Menschen aufeinander einhauen, sei es nun nur verbal oder auch physisch, es gibt keinen Ausweg, wenn nicht einer anfängt, seine Sünde zu bekennen. Vorbehaltlos, ohne den anderen anzuklagen. Ohne zu sagen, ich habe, aber du. Nein, nur ich habe hier gefehlt. Ich bin ungerecht gewesen. Ich bin zu zornig gewesen. Ich habe keine Geduld gehabt. Ich bin ein Übertreter. Ich habe dich verletzt. Ich habe mich nicht gerecht dir gegenüber verhalten. Punkt. Und dann gibt es die Chance auf Wiederherstellung in Konflikten, in Auseinandersetzungen. Nur dadurch. Und wie gesagt, Jakobus sagt ganz klar, unsere Auseinandersetzungen, unsere Streitereien, unser Krieg führen, selbst wenn wir es in den besten Absichten tun, ist immer ungerecht. Weil es selbstsüchtig, immer mit Selbstsucht verbunden ist. Jesus ist anders. Er tritt hier als der gerechte Kämpfer, der gerechte Streiter auf. Und das sehen wir in Johannes 5. Ihr müsst heute mal so ein bisschen blättern. Ah, das schafft ihr. Im Johannes-Evangelium Kapitel 5 spricht Jesus über seine Rolle als Richter. Und wir lesen ab Vers 19. Ab Vers 17 lesen wir. Es geht hier um Auseinandersetzungen, die er hat im Zusammenhang einer Heilung. Und er wird angemacht von Leuten wegen dieser Heilung, weil sie am Sabbat gewirkt wurde. Jesus aber antwortete ihnen, Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht.
Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Also die Gerechtigkeit des Gerichtes Jesu steckt darin, dass er sich vollständig dem Willen Gottes untergeordnet hat. Und wo können wir das sehen? Wir können das am Kreuz sehen. Im Garten zuvor hat er gebetet, Vater, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und schließlich hat er sein Leben hingegeben, hat seine eigenen Wünsche, sein eigenes Bestreben nach Leben aufgegeben, um den Willen Gottes zu tun. Er hat sich vollständig dem Willen Gottes untergeordnet. Das sehen wir am Kreuz. Und das ist auch seine Haltung im Gericht. Es geht ihm nicht um sein, irgendwie, dass er angemacht ist und jetzt der Welt mal ordentlich das zeigen will, ihr habt mich so böse gekreuzigt, jetzt haue ich euch eins auf die Nuss. Nein, das ist nicht die Spur eines eigenen Verlangens, da irgendwie hineinzugehen, sondern er ordnet sich dem Willen Gottes unter und deswegen ist sein Gericht gerecht. Das, was ein Richter tun sollte, wenn er Recht richtet, dann ordnet er sich vollständig dem Gesetz unter. Er nimmt das Gesetz und er wendet es an und ist nicht persönlich involviert. Das Problem ist, dass er nicht durchblicken kann in die Verhältnisse, in das, was passiert ist. Er weiß es nicht genau. Er muss sich verschiedene Zeugen anhören und dann muss er sich ein Bild machen. Und dieses Bild ist ganz subjektiv und es vermischen sich Dinge, wie ist der Angeklagte aufgetreten, dem Richter gegenüber respektlos oder ist er demütig gewesen. Na, all diese Dinge spielen eine Rolle und er vermischt das Ganze zu einem eigenen Bild, was er dann hat und urteilt dann aufgrund dieses Bildes. Und irgendwo stecken immer wieder auch eigene Wünsche und Begehrlichkeiten da drin in diesen Urteilen, die dann gefällt werden. Bei Jesus ist das nicht so. Er ist ein gerechter Richter. Er richtet nicht nach dem, was so aus seinen Begierden heraus, sondern er hört auf seinen Vater und der Vater sieht alles. Und er wird hier selber auch als derjenige dargestellt, der alles sieht, der alles durchdringt mit seinen Augen wie Feuerflammen. Er durchleuchtet alles. Er lässt sich nicht täuschen. Und er hält hier wahrhaft Gericht. So, und dann heißt es hier, dann wird von ihm gesprochen, die vier verschiedenen Namen werden hier genannt. Vier verschiedene Namen werden genannt. Und die wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken. Das erste, was genannt wird, ist, sein Name heißt treu und wahrhaftig. Und so wurde auch Jesus schon vorher in der Offenbarung genannt, das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen. In einem der Sendschreiben heißt es, dies sagt der Amen,
der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das, hier sind zwei griechische Worte genannt, pistis, das heißt eigentlich Glaube, und aletheia, das heißt eigentlich Wahrheit. Und diese beiden Worte sind eigentlich Übersetzungen eines einzigen Wortes oder eines oder zweier Worte, die aber den gleichen Wortstamm haben. Und dieses Wort, das kennen wir sozusagen als bestimmtes Wort, ist das überliefert, das Amen. Kommt alles aus demselben Wortstamm, hier aus dem Hebräischen. Amen oder dieses Wort, was dem zugrunde liegt, Emuna oder Emet, bedeutet Zuverlässigkeit, Festigkeit, Treue, Beständigkeit. Und als Verb Vertrauen gewinnen zu jemandem. Also das heißt, hier wird ein großes Feld, sozusagen gedankliches Feld eröffnet, was eng miteinander zusammenhängt. Nämlich die Treue, die Wahrheit und der Glaube. All das gehört ganz eng zusammen. Wenn jemand treu ist, dann ist er zuverlässig. Ich kann mich auf ihn verlassen. Das ist, bezieht sich auch auf seine Rede, das, was er sagt. Darauf kann ich mich verlassen. Das entspricht der Wahrheit, es entspricht den Gegebenheiten. Er präsentiert uns nicht nur einen Schein von etwas, sondern er ist wahrhaftig. Deswegen kann ich mich auf ihn verlassen. Er ist zuverlässig, er ist treu. Und weil er zuverlässig und treu ist, kann ich ihm glauben, kann ich ihm vertrauen. All das hängt vom Hebräischen in diesem Wortstamm zusammen. Dieses ganze Feld des Vertrauens. Und Jesus wird hier dargestellt als der Treue und Wahrhaftige. Derjenige, der ein gerechtes Gericht üben darf, weil er offen ist, weil er zuverlässig ist, weil er wahrhaftig ist, der Wahrheit zugehörig ist, weil er selbst die Wahrheit ist. So wird es ja in Johannes 14, Vers 6 gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrhaftigkeit Jesu sehen wir in seinem Weg, in seiner Treue zu dem, dass er den Willen Gottes tut, bis zum Ende hin. Paulus hat es im Philipper 2 beschrieben, er ist gehorsam geworden, ja, und ist hinabgestiegen in die Dunkelheit dieser Welt von der Herrlichkeit des Vaters und hat alle Schuld auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist seine Zuverlässigkeit, seine Treue Gott gegenüber, dem Vater gegenüber. Aber seine Treue zeigt sich auch gegenüber uns, gegenüber seinen Kindern. Sehen wir das auch, diese Treue. Und gleichzeitig ist es eine Treue, die nicht irgendwie über Brüche hinweg spielt, sondern die Brüche klar benennt. Die ganz genau weiß, Jesus weiß, wie wir sind, dass wir eben nicht treu sind. Und das macht seine Wahrhaftigkeit aus. Er deckelt das nicht zu irgendwie. Ja, du bist ja nettes Kindchen, okay, wir haben eine gute Beziehung, ich bin dir treu und ja, du schaffst das alles und so weiter. Nein, er geht nicht darüber hinweg, sondern er sieht unsere Brüche, wo wir nicht klarkommen, wo wir nicht treu sind. Lass uns das mal an einem Beispiel hier sehen. Einfach die Wahrhaftigkeit und Treue Jesu und unsere Wankelmütigkeit. Lass uns mal Matthäus 26 aufschlagen. Und dass Jesus die Wahrheit ist, dass er das Amen ist, das zeigt sich in den Evangelien. Es gibt irgendwie, in dem Matthäus-Evangelium zum Beispiel, habe ich nochmal nachgeguckt, gibt es irgendwie 30 Aussprüche von Jesus, die anfangen mit Amen. Das heißt, er hat da Wert drauf gelegt, immer wieder den Jüngern klarzumachen, verlasst euch darauf.
das, was ich jetzt sage, was ich euch sage, mein Wort ist verlässlich. Ja, achtet darauf, das ist die Wahrheit, das ist wahrhaftig. Darauf könnt ihr euch verlassen, das ist zuverlässig. Und diese Aussprüche, wahrlich, die sind nicht immer rosig und nett und freundlich, das sind nicht immer nette Verheißungen, sondern das sind manchmal auch schwere Aussagen, die er hier trifft. Matthäus 26, Vers 31, fangen wir mal an. Darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, das sagt er zu den Jüngern nach dem Abendmahl. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich von euch vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Petrus hätte wahrscheinlich gerne auch, so wie Jesus, ich kann mir das so vorstellen, ihm hat das so auf der Zunge gelegen, hat das nicht ausgesprochen, ist auch gut so. Wahrlich, ich werde dich, Amen, ich werde dich nicht verlassen. Er war sehr überzeugt von seiner Aufrichtigkeit, von seiner Wahrhaftigkeit. Er hat das jetzt hier nicht gesagt. Aber Jesus sagt jetzt, Amen, wahrlich, hält ihm das entgegen. Du sagst etwas und du meinst es ehrlich, aber du bist nicht rein, du bist nicht frei von fleischlichem Denken, Petrus. Ich sage dir jetzt was, was wirklich wahr ist. Dann sagt er, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, Amen, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger, das ist nicht nur Petrus. Wir machen einen kleinen Sprung zu Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Das ist jetzt die Situation, wo Jesus abgeführt wurde und vor dem Hohen Rat steht und angeklagt wird. Und Petrus ist von weitem nachgefolgt und hat sich nicht, Amen, wahrhaftig zu seinem Meister gestellt, sondern hat sich so ganz leise rangedrückt, irgendwie jetzt mit ans Feuer, tut so, als ob er jemand wäre, der ihm kalt ist und der sich da auch wärmt. Er steht nicht zur Wahrheit, er steht nicht zu Jesus, er ist nicht zuverlässig und treu, er ist wankelmütig. Er will nicht ganz das aufgeben. Ja, es ist etwas, was an Jesus hängt in ihm. Er geht ihm nach. Er will es eigentlich nicht. Er will ihn nicht loslassen. Und doch ist seine Wahrhaftigkeit vermischt mit Ängsten, mit Selbstsucht, mit allem Möglichen, was ihn dann davon abhält, hier eine klare Sache zu machen, sich zu Jesus zu stellen. Und sie sagt zu ihm, das Mädchen hier, du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere. Und sie spricht zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazaräer. Und wieder leugnete er. Und wir sehen, bei Matthäus hat das ganz treu überliefert, dass es sich steigert, diese ganze Situation, dass sich das zuspitzt. Er leugnete wieder, und diesmal mit einem Eid. Hat er angefangen zu schwören schon. Was heißt denn das, schwören, einen Eid ablegen? Die Wahrheit, ich spreche die Wahrheit. Und dann sagt er diesen heftigen Satz, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne noch nicht mal seinen Namen. Den spreche ich nämlich gar nicht aus. Ich kenne den Menschen nicht. Und mit einem Eid versucht er das zu untermauern, zu belegen. So sind wir Menschen. So halten wir es mit der Wahrhaftigkeit. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus, wahrhaftig! Ah, jetzt haben sie es. Wir haben das ergründet, wir sehen das, wir haben das erkannt. Da sind so viele Zeichen, die dich verraten, die deutlich machen, dass du zu diesem Jesus gehörst. Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Dieses Schwören meint eine Selbstverfluchung. Na, noch eine Steigerung. Nicht nur, ich schwöre, ich spreche die Wahrheit, sondern, wenn ich nicht die Wahrheit spreche, dann soll Gott mich verfluchen und soll mich auf Ewigkeit verdammen. Das wurde damals nicht so ausgesprochen. Jeder wusste, was gemeint war. Aber so hat Petrus gesprochen hier. Ich kenne den Menschen nicht. Er wiederholt das nochmal. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich, weil er diese Diskrepanz hier voll erlebt und durchlitten hat. Diese Diskrepanz zwischen dem guten Wollen, der Sehnsucht danach, bei Jesus zu sein und treu zu sein, wie Jesus treu ist. Ihm das zurückzugeben, was Jesus ihm gegeben hat. Diese Sehnsucht haben wir doch alle. Und er versagt hier kläglich, weil er meint, er ist wahrhaftig. Er selbst ist wahrhaftig. Er selbst ist treu. Er selbst ist zuverlässig. Und er muss erleben, nein, ich bin nicht zuverlässig. Ich bin nicht wahrhaftig und treu, sondern ich versage. Nur einer ist der Wahrhaftige, der Treue. Das ist Jesus selbst. Und das sehen wir ein paar Verse weiter. 27, Vers 54. Nee, nicht Vers 57. Wie komme ich auf Vers 57? Moment, ich muss mal den richtigen Vers finden. 54. 27, 54. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, als Jesus starb, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Sie erkennen den Armen, den Wahrhaftigen, den Treuen, der bis zum Schluss treu gewesen ist und den Willen Gottes getan hat, sich selbst verleugnet hat und nicht seinen Gott oder seinen Nächsten, sondern sich selbst verleugnet hat. Und Petrus kann diese Spannung nicht aushalten. Er verleugnet seinen Herrn. Er ist nicht treu und fest und beständig. Aber Jesus ist es. Jetzt gehen wir wieder in Offenbarung 19. Ich muss euch ein bisschen in dieser Spannung jetzt lassen. Ich löse sie nicht auf. Weil wir so ungerecht sind, weil all unser Streben nach Gerechtigkeit, nach Gutem, immer vermischt ist mit unserer Ungerechtigkeit, mit unserer Selbstsucht. Darum geht diese Welt ja auch den Bach runter. Und das, da hält Jesus jetzt ein und sagt, nein, das ist jetzt Schluss, da ist jetzt Schluss mit. Und er tritt auf als der gerechte Richter, der Treue und Wahrhaftige. Und jetzt Vers 12. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, da haben wir schon von gesprochen. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Komischer Name, jetzt ist der zweite Name hier. Merkwürdig. Merkwürdiger Name. Ein Name, den niemand kennt. Wir kennen ihn nicht. Johannes schreibt uns hier was auf, will uns was sagen, was er nicht weiß. Komisch. Das ist aber etwas, was wir alle ganz persönlich auch erleben und was auch in der Bibel durchgehend immer wieder da ist. Dass wir in unserer Erkenntnis Gottes beschränkt sind. Wir sehen Gott nicht als Ganzes. Wir können Gott nicht erfassen. Wir müssen erst warten auf diesen Tag, bis wir mit ihm zusammen sein werden. An den Tag, wo die Tür des Himmels sich öffnet und wir ihm von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Erst da werden wir diesen Namen, und der Name ist ja immer auch das Wesen der Person. Im jüdischen Denken wird mit dem Namen immer auch das Wesen der Person verbunden. Jesus heißt nicht nur treu und wahrhaftig, er ist treu und wahrhaftig. Er ist Amen. Und er ist auch dieser unbekannte Gott, dieser Name, den ich nicht aussprechen kann, weil ich ihn nicht weiß. Das ist das, was Jakob erlebt hat. Jakob hat am gerungen mit dem Engel des Herrn. Er war in einer furchtbaren Situation, wo er nämlich zurückkehren musste an den Ort seines Verbrechens sozusagen, wo er seinen Bruder übers Ohr gehauen hat und wusste ganz genau, der wartet da auf mich und ich werde ihm ausgeliefert sein. Ich habe keine Chance gegen ihn. Und er wusste aber trotzdem, er muss da zurückgehen. Gott hat ihn dahin geführt, dass er zurückgeht. Und er wusste, ich muss da jetzt hin. Und das hat so in ihm gearbeitet. Ich muss da jetzt hingehen und irgendwie diesem Bruder begegnen. Wie tue ich das? Wie kann ich das machen? Und er hat sein Herz ausgeschüttet vor Gott. Und dann kommt diese Situation mit diesem Ringen, wo Jakob ringt, mit diesem Engel, der ihm entgegensteht und mit ihm ringt. Und dann sagt er, na, und der Engel kann ihn aber nicht überwinden. Er ist so stark am Ringen. Und Jakob sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und dann segnet ihn der Engel. Und dann fragt Jakob, der Engel fragt ihn, wie ist dein Name? Und Jakob sagt, ich heiße Jakob. Und er sagt, jetzt sollst du heißen Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Und dann sagt Jakob, ja, und wie ist dein Name? Der Engel sagt, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Es bleibt verborgen. Es bleibt verborgen. Gott bleibt verborgen, immer wieder auch ein Stück weit verborgen. Unserem Erkennen, unserer Begegnung mit ihm. Wir sind immer ein Stück weit, wir erkennen nur stückweise, sagt Paulus. Wir werden erst erkennen, wie wir erkannt worden sind, wenn wir von Angesicht zu Angesicht ihn sehen. Warum ist das so? Weil wir immer noch Fleisch sind, weil wir immer noch nicht da hingekommen sind, wo wir hinkommen sollen. Wir sind noch nicht so verändert, verwandelt. In uns ist immer noch etwas von dem alten Menschen da, was wir versuchen, immer wieder niederzuringen, was wir kreuzigen sollen, Tag für Tag. Und doch ist es da und verunreinigt letztendlich unsere Erkenntnisse. Wir werden stolz und überheblich, wenn wir Erkenntnisse sammeln über Gott. Wir erkennen nicht so, wie wir erkennen sollen. Und da müssen wir noch wachsen. Da will er uns wachsen lassen. Solange bleibt dieser Name verborgen. Also Gott ist noch viel größer, herrlicher, wunderbarer, als du ihn jemals erlebt hast. Und wenn du denkst, ach, weiß nicht, Gott, ja, ich habe schon so ein bisschen was mit ihm erlebt. Gott ist ganz gut. Aber es gibt auch viele andere gute Dinge so im Leben. Ich sage dir, Gott ist viel größer, viel herrlicher, viel wunderbarer, als du das jemals erlebt hast. Und das wirst du erleben, wenn du ihm gegenüberstehst. Es lohnt sich für ihn wirklich, das Leben, ihm das Leben zu geben, mit ihm zu gehen. Und er wird immer wieder dir Zeichen oder bestimmte Dinge geben, wo du ihn kennenlernst, mehr und mehr. Gut, das ist der zweite Name hier. Und der dritte Name, das Wort Gottes, Vers 13. Das kennen wir aus Johannes 1, wo Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und durch das Wort ist alles geschaffen worden. Er ist der Ausspruch Gottes. Die Kommunikation Gottes mit uns Menschen. Durch seinen Geist, durch seinen Atem wird die Liebe Gottes transferiert. Wenn ich einem Menschen begegne, dann ist das, und wenn ich ihn lieb habe und ihm meine Liebe zeigen will, dann kann ich das auf verschiedene Arten tun. Ich kann ihm Gutes tun, ich kann nett zu ihm sein. Und doch ist es für uns Menschen doch ganz klar, wenn ich einen Menschen liebe, dann gehört dazu auch, dass ich ihm das sage. Und in dem, dass ich sage, ich liebe dich, da kommt doch so viel an. Das ist doch schon die Liebe auch. Wenn mir jemand sagt, ich hab dich lieb, ich liebe dich, dann kommt das bei uns an. Und dann ist das die Liebe, die uns trifft. Und das ist das Wort Gottes, dass es ausgeht, von Gott aus uns zu treffen, zu uns zu sprechen, uns aufzuschließen, wer Gott ist und was er für uns ist und was er für uns empfindet. Das ist die Kommunikation Gottes mit uns. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir ihn erkennen können, damit wir ihn greifen können, damit wir ihn hören, sehen können. Johannes sagt es so schön. Wir haben den lebendigen Gott, wir haben das Wort Gottes angefasst, wir haben es gehört, wir haben mit ihm gegessen, wir sind mit ihm gegangen. Er ist das Wort Gottes. Und dann, Vers 14 heißt es, die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und da will ich nochmal zurück auf unsere Vermischung in ja, gutem Willen und doch so viel Ungerechtigkeit und Fleisch. Wer sind denn diese Kriegsheere, die im Himmel sind?
Das sind die, die gerade beim Festmahl waren. Die ganze Hochzeitsgesellschaft geht jetzt los. Na, aufsitzen und los. Kleinen Ausritt nach der Hochzeitsfeierlichkeit. 7 Tage Hochzeit, ist bei den Juden üblich gewesen damals im Orient. Na, die Tage sind nun Jahre, ne? Die letzten 7 Jahre haben sie Hochzeit gefeiert im Himmel, während unten auf der Erde die Hölle los war. Und jetzt geht der Himmel weit auf und alle ziehen sie raus. Alle, die dabei sind. Alle, die bekleidet mit weißer, reiner Leinwand sind. Das ist schön, das hat Johannes schon beschrieben in Offenbarung 7. Da hat er sich nur auf eine bestimmte Gruppe von Menschen bezogen. Dies bezieht sich aber hier auf alle, die Jesus angehören, die im Himmel sind. Lass uns das einmal kurz lesen, damit wir das uns klar machen. 7, Vers 13 bis 17. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.
Wunderbare Verheißung. Herrlich. Was haben sie getan? Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Jemand, der seine Kleider nicht im Wasser wäscht mit Seife, sondern jemand, der sich seine Kleider im Blut wäscht. Schon komisch, ne? Okay, gut. Es ist natürlich symbolisch gemeint, ist ja klar. Alle die hier mit ihm ziehen, mit Jesus, aus dem Himmel heraus, sind Leute, die weiße Gewänder haben, die sie gewaschen haben. Gewänder, die sie gewaschen haben. Kleider machen Leute, gibt es ja diesen komischen Spruch und auch Geschichten dazu. Und so ist das gedacht. Die Kleider, das ist sozusagen das, was mich ausmacht. Das ist nicht der schöne Schein jetzt hier, sondern das ist das, was mich ausmacht, was ich bin. Wird deutlich an meinen Kleidern, die ich anhabe. Und diese Kleider sind gewaschen im Blut des Lammes. Das ist der einzige Weg, wie ich Teil dieses Heeres sein kann. Wenn ich Jesus hier ansehe als den gerechten Richter, der aus dem Himmel kommt, um dann, wie das so schön heißt, mit seinem Wort, mit dem nicht zu sagen, ich liebe dich, Welt, sondern mit einem mächtigen Schwert reinzuschlagen. Weil die Menschen diese Liebe, diesen treuen, zuverlässigen Jesus, weil sie nicht ihre Zuversicht, ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Weil sie in ihm nicht die Zuverlässigkeit sehen wollten. Weil sie gesagt haben, nein, du bist nicht zuverlässig. Wir müssen schon selber sehen, wie wir klarkommen. Und da kommt Gott und schlägt hinein mit seinem Wort. Aber wir können getrost sein, für uns ist das kein Schreckensbild hier, sondern wir können sagen, das ist gut so, das ist richtig so, dass Gott dieses Misstrauen, diesen Egoismus, diese zerstörerische Sünde, die in uns Menschen ist, dass er die richtet, das ist gut und richtig so. Und weil wir das sehen, jetzt heute schon, haben wir gesagt, ja, das ist richtig. Ich habe das verdient, gerichtet zu werden durch das Wort Gottes mit diesem Schwert. Deswegen haben wir uns gebeugt und gesagt, ja, ich habe es verdient, am Kreuz zu sterben. Aber du hast es für mich getan. So will ich mein Leben waschen in deinem Blut, mich erneuern lassen. Und das ist etwas, was wir immer wieder tun müssen. Und so ist es auch Petrus ergangen. Jesus ist ihm treu gewesen, treu geblieben. Er hat vorher schon gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube, und da ist ja wieder dieses Wort, Amen, enthalten, dieses Vertrauen auf die Zuverlässigkeit Gottes. Ja, ich habe das gesehen in deinem Leben, Petrus, und es ist schwach und klein und du fällst hin. Das habe ich dir gesagt. Aber ich weiß auch, und ich habe gebetet, und es ist mein Gebet, meine Kraft, die dich durchtragen wird, durch diese Tiefe hindurch, dass du dennoch treu bleibst, auch wenn du hinfällst, auch wenn du versagst, auch wenn du verleugnest, bleibe ich dir treu und gebe dir meine Treue, dass du durchhältst, auch in deinem ganzen Versagen. Und das will Gott uns schenken, dass Jesus in uns lebt, seine Treue, seine Wahrhaftigkeit, dass das unser Leben durchdringt und in uns sich widerspiegelt. Und dass wir dann, und was ist das hier für eine Gesellschaft? Da ist derjenige, der vorne reitet mit seinem weißen Pferd, in seinem weißen Gewand. Und was sind da andere? Die anderen sind auch alle so. Die sitzen da auf weißen Pferden mit weißen Gewändern. Johannes sagt, wenn er dann kommt und wir ihm begegnen, na, wenn die Tür sich öffnet und wir ihm entgegenkommen, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, werden wir sein wie er. Wir werden verwandelt werden. Das, wonach wir streben, immer mehr ihm nach, dass unser Leben ihm immer mehr ähnlicher wird, das wird dann passieren. Und so können wir voll Hoffnung einfach auf diese Zuversicht sehen. Er ist der Treue und Wahrhaftige und er will das gute Werk, was er in uns angefangen hat, auch vollenden. Und danach wollen wir uns ausstrecken, darum wollen wir Jesus bitten, dass er darin bleibt, dass er darin an uns weiterarbeitet. Gut, die letzten Verse lassen wir jetzt, den vierten Namen, das machen wir dann nächstes Mal im Zusammenhang mit dem, was dann da kommen wird. Lass uns zusammen beten.
Jesus, wir danken dir dafür, dass du treu bist, dass du wahrhaftig bist, dass du zuverlässig bist. Und du bist auch zuverlässig in dem, dass du die Sünde richtest. Und das sehen wir hier. Du richtest die Sünde und alle Menschen, die der Sünde die Treue halten und nicht dir, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder zerbrichst, wie du Petrus zerbrochen hast. Dass wir nicht meinen, wir hätten Treue und Wahrhaftigkeit aus uns selbst heraus, sondern dass wir lernen, treu und wahrhaftig zu sein durch dich, Jesus. Dass wir in allem Versagen immer wieder lernen, wie diese große Menge ihre Kleider gewaschen hat im Blut des Lammes, dass wir nicht aufhören, sensibel dafür zu sein, wo wir versagen, dass wir wie Petrus Tränen vergießen über unsere Sünde und umkehren. Danke, Jesus, dass du uns verheißen hast, wie du Petrus verheißen hast, dass sein Glaube nicht aufhört. So hast du uns verheißen, dass niemand und nichts uns trennen wird von deiner Liebe, dass du uns nicht loslässt, dass du das gute Werk, was du in uns angefangen hast, vollenden wirst. Herr, hilf, dass wir nicht lau und lasch und ja, so eine Egalhaltung haben. Herr, wir wollen dich sehen auf weißem Pferd. Aber wir wollen dir nicht entgegentreten, sondern wir wollen mit dir ziehen, Jesus. Wir wollen uns an dich hängen, du treuer und wahrhaftiger Gott. Segne du uns jetzt, Herr.